ARD.
MDR Kultur. Café.
Willkommen zum MDR Kulturcafé mit Johannes Petzold und unser Gast heute, Frank Spilker. Ich sage erstmal Hallo.
Hallo, Johannes.
Gast ist eigentlich ein bisschen falsch ausgedrückt, denn ich bin bei dir zu Gast in Hamburg, im Karo-Viertel. Bei dir in der Wohnung hast du mich freundlicherweise eingeladen, damit wir ein bisschen plaudern können. Sagen wir ein paar Worte zu dir und hören aber auch gleich einen Song von Die Sterne, denn das ist die Band, die du gegründet hast, mitgegründet. Ja, also du kommst aus Herford, Ostwestfalen, Sänger von Die Sterne seit 1987, oder?
Ja, ich muss, um genau zu sein, komme ich aus Bad Salzuflen. Also das nächste Kreiskrankenhaus war in Herford, aber Bad Salzuflen ist mein Heimatort, da bin ich groß geworden.
Wo stand dein Krankenhaus, wo du geboren wurdest, wo du die Welt erblickt hast?
In Herford.
In Herford,
ja,
da,
ja,
da
in Herford, ist. Genau, ja, ja, aber da bin ich nicht quasi aufgewachsen, sondern das ist der nächste, die beiden Orte sind sehr nah beieinander. Also jetzt will ich kein Fass aufmachen, aber ich sage das nochmal für alle Locals. 1987, ja, ich weiß es nicht genau. Also Die Sterne, das ist deswegen ein bisschen schwierig, weil ich habe die Band wurde neu gegründet, neu aufgezogen, als ich nach Hamburg gekommen bin, Ende der 80er, eigentlich 1990 so richtig erst, mit neuem Personal. Der Name ist aber noch quasi hervorgegangen aus den Bands, die es vorher gab, oder die Besetzung davor hieß auch schon Die Sterne, und da gab es dann diverse Vorläufer, Schülerbands bis hin zu so Punkbands. Also die Schülerband hieß Veto, die Punkband The Discount und so weiter. Da haben sich die Namen ständig geändert, am Ende war es Die Sterne. Und das wurde dann in Hamburg tatsächlich neu gegründet oder wieder gegründet oder refurbished, wie man heute sagen würde, weil es da schon ein, zwei Singles gab und es gab eine Geschichte und die Leute in Hamburg fanden das toll, und dann haben wir Die Sterne quasi reinvented. Jetzt weiß ich nicht, manchmal sage ich 1990, 91 war die Bandgründung, und manchmal sage ich, okay, es war 87, weil da die erste Single erschienen ist.
Aber wir sind auf jeden Fall gut 30 Jahre dabei. Ja. Die Sterne, eine wichtige Band der deutschen Musikszene, nicht zuletzt durch deine Texte, da hast du, ja, ich sage mal, am deutschen Sprachteppich mächtig mitgewirkt. Aber wie kam es eigentlich zu dem Namen? Weil es waren ja mehrere Bands davor und dann Die Sterne, der Name blieb. Wo kommt der her?
Das war so eine Genese der Vereinfachung, glaube ich. Also wir hatten dieses Label, das hieß Fast Weltweit. Das war, glaube ich, sehr britisch geprägt. Also wir hatten so Vorbilder wie das Postcard-Label in England oder Creation Records oder so. Ne? Wir machen das jetzt selber und wir machen irgendwie Indie, Post-Punk, Popmusik, und Fast Weltweit war so ein bisschen immer, wie der Engländer sagt, mit der Zunge in der Backe. Also wir wussten schon, dass wir da in der Provinz sind und dass das erstmal keine Sau interessiert, außer unsere Freunde, deswegen Fast Weltweit. Und Die Sterne ist so ein bisschen ein ähnlicher Name, also das ist hervorgegangen aus diversen Änderungen. Ich glaube, ich war großer Douglas Adams-Fan und habe dann das nach dem Hauptdarsteller aus Per Anhalter durch die Galaxis benannt, also Arthur Dent und Die Sterne.
Arthur Dent, genau.
Und das war so extrem, ging unglaublich schlecht von der Zunge, und deswegen irgendwann nur noch Die Sterne. Dann fiel einem auf, okay, es gibt dieses Magazin ja auch noch, Den Stern, und es gibt diese große Autofirma, und da wollte man eigentlich gar nicht sein, aber ist der Name irgendwie trotzdem geblieben.
Mhm. Einen Roman hast du auch geschrieben vor 10 Jahren, und du machst Hörspiele. Also neben der Musik gibt es eine ganze Menge. Siehst du dich manchmal als Schriftsteller, als Musiker, vor allem weil du so ein intensiver Texter auch bist?
Das ist mir ja so zugeflogen. Ne? Ich bin, also klar, wenn ich Schriftstellere, bin ich Schriftsteller. Wenn ich einen Artikel schreibe, bin ich Journalist. Also das ist ja, sind ja sozusagen keine statischen Begriffe. Also was man mit Text macht und was dabei rauskommt, weiß man vorher oft gar nicht. Und so war es auch beim Songschreiben. Also ich wollte eigentlich lieber auch Musik machen, an Verstärkern rumdrehen, mir Effektgeräte kaufen, ne, mit der Gitarre irgendwelche Geräusche machen, einfach Spaß haben. Und über den Spaß bin ich zu dem Teil gekommen, der gemacht werden muss. Und das ist eigentlich heute noch so. Ne? Also ich mache das alles mit einem großen Spaß. Ich habe unglaublich viel Feedback bekommen für die Texte. Also das ist was mir passiert ist, dass Leute gesagt haben, ja, du musst die Texte machen. Und egal, wo ich hingekommen bin, bis hin zu letztendlich meiner Verbandsarbeit oder jetzt, wenn so ein Newsletter-Text geschrieben werden soll oder so. Oder eben auch diese Anfragen, was Romane oder journalistische Arbeit angeht. Das ist sowas, das war das Feedback. Ich habe angefangen zu schreiben eigentlich, weil ein Text her müsste für den Song. Man kann ja nicht bla 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 singen, ist ja peinlich.
Als Berufsbezeichnung oder Personenbeschreibung ist bei dir auf deiner Facebook-Seite Digital Creator. Jetzt bist du auch nicht mehr in den 20ern. Wo siehst du dich als digitaler, kreativer Schaffer?
Ganz ehrlich, ich glaube, das ist passiert oder das steht da jetzt, weil ich irgendwann kapituliert habe. bei dem Versuch, meinen privaten Account in einen sozusagen Personen des öffentlichen Lebens, wo man dann mehr als 5000 Follower haben kann, zu verwandeln. Und dann ist man eben Digital Creator. Ich sehe das nicht als meinen Beruf.
Also das ist eher durch Facebook übergehängt. Du sagst, Texte sind zu dir gekommen und dann sind die Menschen zu dir gekommen und haben gesagt, da musst du mehr machen. Mhm. Ich würde sagen, um nur ein bisschen so eine Idee von den Texten zu geben für die Sterne-Songs, also die sind oft metaphorisch und dann gleichzeitig ganz konkret bis hin zu den Zeiten der Züge, sage ich, bis zu diesem Einkaufszentrum, sowas kann immer in einem Spilker-Text vorkommen. Mhm. Wo war denn das, wo du plötzlich gemerkt hast, wow, das ist mein Ding. Ich schraube und werkle an der Sprache und mache verdichtete Sprache zu Songtexten.
Ja, also ganz grundsätzlich würde ich erstmal sagen, das Tolle ist ja bei Popmusik, dass quasi alle Gewerke darin vorkommen. Also dass man, also selbst wenn man sich für Kostüme oder Tanz begeistert, kann man ja bei Popmusik landen. Oder also für diesen Aufführungsaspekt oder eben für die Inhalte, wie bei mir erstmal für Sounds und für ja, sozusagen diese Endorphin-Ausschüttungen, die damit zu tun haben, mit Punkrock und so, wo es gar nicht so sehr um die Texte ging, sondern eher um so Gesten. Und dann kam es aber dazu, dass wir so eine Clique hatten, weil wir, wie gesagt, auf dem Land waren und dann nur wenige Leute sich für sowas interessiert haben, also Musik machen in dem Sinne, für Indie-Musik. Dann hat sich so eine Clique ergeben von Leuten, die alle Songs geschrieben haben und sich ständig ausgetauscht haben. Und das waren so diese Kandidaten, über die man manchmal noch spricht, Michael Gierke, Bernd Begemann, Bernadette Hengst, später Jochen Distelmeier.
Die waren alle bei Lars Stohr, dem Plattenlabel.
Ja, da wird es kompliziert. Also erstmal waren wir so eine Clique auf dem Land, die behauptet haben, sie hätten ein Label. Und das war natürlich erstmal nur ein loser Verband von Freunden. Wir haben es aber viel ausgetauscht, gerade über Texte. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in der Zeit, weil natürlich alle, so nerdig wie sie waren, auch sehr viel wussten. Ich habe angefangen bei Friedrich Holländer über Rio Reiser, Tonsteine Scherben, Einschüsse, Neubauten, also diese ganze deutsche, ich sag mal, Off, aber auch Schlagergeschichte sogar, da kannte Bernd sich besonders gut mit aus, kennengelernt, in der es immer Perlen gab und immer gute Texte und immer vor allen Dingen spannende Konzepte. Und wir haben uns das alles angeeignet innerhalb von ein paar Jahren. Und ich glaube, darüber bin ich mit einem relativen Wortschatz jetzt mal im weiteren Sinne in Hamburg angekommen, als wir hier so eine, mit Lars Stohr eben, du hast das angesprochen, ein Label hatten oder auch ein Szeneumfeld, das sich plötzlich auch wieder für deutschsprachige Sachen interessiert hatte, denn da war vorher lange nichts gewesen.
Ihr seid aus der Provinz in Hamburg angekommen, dann hat das angefangen mit dem Plattenlabel Lars Stohr und es wurde ein Begriff, viel später wahrscheinlich auch dazu geführt, die Hamburger Schule, wo du einer der Gründungsväter bist. Die Szene hat sich darum entwickelt, von Bands wie Blumenfeld, aber eben auch die Sterne. Gab dann auch einen regen Austausch zwischen Hamburg und Berlin. Hat er geholfen, dieser Begriff, dass man so eine bestimmte Gruppierung von Popmusikerinnen und Popmusiker unter so einem Begriff zusammengeführt hat?
Also als Gründungsvater sehe ich mich ganz sicher nicht, weil gegründet haben wir vielleicht mal ein Label. In Hamburg gab es ja schon Strukturen und die hätten sich, glaube ich, erstmal verwahrt vor dieser Auslegung, die wir heute haben von Hamburger Schule. Denn was zum Beispiel damals auf dem Label Lars Stohr war, war nicht durchgehend deutschsprachig. Es gab dann diesen Erfolg mit Kolossale Jugend, wo sich das ein bisschen geändert hat. Es war ein Kritikererfolg, sage ich mal so. In den Medien hat das noch nicht so stattgefunden. Aber da gab es eine Band, über die viel geredet wurde. Und dann gab es aber noch viele andere Bands, die ganz andere Konzepte hatten. Ostsohn-Suppen, Würfel machen Krebs und so weiter, diese merkwürdigen Namen.
Kürzlich nochmal getourt sind.
Ja, jetzt gerade, genau.
Wie heißen sie? Ostsohn? Suppenwürfel machen Krebs.
Genau, zum Beispiel. Also, oder Halleluja, Ding Dong, Happy Happy gab es. Ne? Also so ganz lustige Namen. Hua, das war allerdings eine deutschsprachige Band. Sehr verschiedene Konzepte und gar nicht das, was man heute unter Hamburger Schule versteht. Das kam eigentlich später. Erstmal wurde Hamburg als Sound vermarktet, so wie Seattle oder Detroit. Und dann durch die Erfolge von vor allen Dingen Tokotronik und die erste Blumenfeld, weil dann wurde das so reduziert auf grungige Indie-Post-Punk-Musik mit deutschen Texten. So. Und das stand dann synonym erstmal für Diskursrock und später für Hamburger Schule.
Du hast gerade eben Rio Reiser genannt und Friedrich Holländer. Man muss ja sagen, vor allem in dem Westteil der Republik war, wenn man Deutsch sang, ist man sehr schnell in den Schlager gekommen. Deutsch singen war in der ernsthafteren Popmusik da noch nicht so angesagt. Das waren die Zeiten, wo sie es geändert hat. War ja auch Neue Deutsche Welle. Aber ihr wart nicht Neue Deutsche Welle, sondern eher so ein anderer Teil dieser Neuen Deutschen Welle. Was hast du aus solchen Größen wie Holländer oder Rio Reiser für dich gezogen? War das sofort Ansporn oder auch, wow, das ist ein hoher Sprung nach oben, wenn ich da mitmischen will?
Ja, natürlich. Aber das ist ja das, was man sich erstmal raussucht. Also nicht die mittelmäßigen Beispiele, sondern die herausragenden. Die beiden Namen sind deshalb wichtig, weil es gibt, oder das Problem der Zeit war, es hat sich sehr geändert durch diese Hamburger Schule-Bands, vor allen Dingen aber auch durch den Hip-Hop. In der Zeit war das große Problem, es war im deutschsprachigen Bereich immer entweder ganz ernst oder Flachwitz-Schlager. Und es gab nichts dazwischen. Es gab keine Zwischentöne, es gab nicht diesen intelligenten britischen Humor, den wir dann so quasi imitiert haben. Und es gab, es war das historische Problem, dass es ja auch ausgestorben ist und ausgestorben wurde in der Nazi-Zeit. Humor kam da nicht vor. Und wenn man aber so ein bisschen dahinter geht, zurückgeht, kommt eben ganz schnell Friedrich Holländer zum Beispiel, Tingeltangeltheater. Das ist halt großartige Unterhaltung, das ist Jazz und es ist so extrem sozialkritisch und nah dran an der Zeit.
Und bringt oft ein Schmunzeln mit. Genau. Ich glaube, an einer Stelle hättest du sogar mal geschrieben, wenn ich das richtig gelesen habe, bei Holländer kommt halt Schmerz und Humor zusammen. Und Das muss man erstmal wirklich wuppen. Gerade die Briten, die Engländer sind da ganz groß. Zu jenen alten Zeiten gab es das auch, bevor die Nazi-Zeit kam, Bully Bulan, also wo auf meinem Konto steht, das Komma zu weit links, wäre es ein bisschen zum weiter Beispiel. Rechts, dann ging's, ja. Genau. Solche Sachen, wo sich so eine Realität, ein Alltag verbunden hat und die Sorgen des Alltags mit Humor. Und da hast du gedacht, da ist auch so ein Feld, da würde ich gerne mitmachen.
Ganz genau, das war unser Feld, als wir anfingen. Rigo Reiser wollte ich dann auch nochmal erwähnen, ist ja auch der wird immer sehr stark politisiert wahrgenommen, natürlich, zu Recht auch. Wegen macht kaputt, was euch kaputt macht und so weiter. Aber er war auch immer ein Künstler, der nicht Indie sein wollte, sondern Schlager, also wirklich die großen Gefühle und Massen ansprechen wollte. Und in diesem Spannungsfeld sind die interessantesten Sachen entstanden, finde ich.
Der auch herausgestochen ist in dieser ganzen westdeutschen Musik-Polit-Szene, dass er eine hohe Anerkennung für die Musik der DDR hatte. Der ist auch öfters rübergefahren und er sagte auch, also die sind auf Augenhöhe oder weiter, auch was das Texten angeht. Ne?
Genau, da haben natürlich auch die deutschsprachigen Texte eine Brücke gebaut und natürlich auch die Bereitschaft, vielleicht das auch zu sehen, ne? Dass es dann in Ostdeutschland gute Künstler gibt, die im Westen natürlich erst entdeckt werden mussten. Mhm. Und nicht nur ausgebeutet, das gab es ja auch, sondern auch entdeckt und gewertschätzt.
Ich glaube, Heinz Erhardt hatte auch so einen großen Erfolg, weil er auch relativ allein auf diesem Feld war, was er besetzt hat mit diesem baltischen Humor, den er mitgebracht hat und diesen Blödeleien, die aber sowas Hintersinniges hatte, weil das eben auch verloren gegangen ist. In der Jetztzeit finde ich, du magst zustimmen oder nicht, ein Fanny van Dannen, der ist schon auch ziemlich einzigartig, der neigt eher da zum Humor. Aber da ist auch immer eine Tiefe. Ich habe dich beim Nana Mouskouri-Konzert gesehen.
Ja, Fanny van Dannen würde ich ja quasi sozusagen als Mitbegründer der Hamburger Schule führen, weil wegen der Lessie Singers und dieser Nähe, die es gab. Und da gab es ja auch schon in den 90ern, also in den frühen 90ern, Austausch. Lessie Singers sind stammen direkt ab von Fanny van Dannen. Ich glaube, er hat auch mal mitgespielt. Und das war natürlich genau das, was wir gesucht haben. Also immer, wo auch immer, in welcher Kultur- oder popmusikalischen Nische man dann Humor zusammen verbunden mit Kritik oder mit einem sozialkritischen Anspruch, was auch immer, wie man das nennen will, also nicht mit Geistlosigkeit jedenfalls gefunden hat, da war es dann gut. Und ich meine, das würde für mich sogar auf einen Teil der Songs von Die Ärzte zutreffen. Ja? Also es ist trotzdem, es gab so eine Zeit, wo das wirklich Mangelware war, wo entweder Humor oder Ernst und sonst nichts gab.
Das MDR Kulturcafé, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hören kann, aber in Hamburg, da stürmt es und regnet es und plätschert so ein bisschen an die Fenster in der Wohnung von Frank Spilker, aber das macht auch eine wohlige Atmosphäre hier zum Plaudern. Frank Spilker, wir treffen uns unter anderem aus aktuellem Anlass, klar, weil die Sterne im März in Leipzig und in Dresden spielen werden, aber weil du vor noch nicht langer Zeit, 3 Monate, ein Buch veröffentlicht hast, was schon ziemlich außergewöhnlich ist. Ja, das erste, als ich den Titel las, ich scheiß auf deutsche Texte. Ja, schon mal sehr direkt heraus und ich lese Songtexte und dachte, und so. Aber dann entblättert sich das ganze Frank Spilker Lyrik-Universum und was das Buch dann nochmal so speziell macht, was schon mal auch über 200 Seiten geht, dass manche Texte kommentiert werden. Was hast du dir gedacht, als du dieses Projekt angegangen bist? Ein Buch mit Songtexten kommentiert.
Ja, also erstmal war ich froh, dass es endlich rechtlich möglich war. Es ist nämlich gar nicht so einfach.
Was?
Weil die Rechte von Songtexten immer beim Musikverlag liegen und das muss man dann jeweils einzeln sich einholen.
Du bist nicht Herr deiner eigenen Worte.
Doch, ja, aber du musst es halt bezahlen. Ne? Also das, die Leute, die irgendwann mal Geld gegeben haben, denen sind daraus Rechte erwachsen und so weiter. Das ist kompliziert. Auf jeden Fall war es jetzt möglich, ohne dass man irgendwie 5 Anwälte brauchte oder ein Büro, um Centbeträge abzurechnen. Weil Gunter Buskis vom Tapete und Ventil Verlag einen Teil meines Backkatalogs für Anfall an Musikverlagsrechten erworben hat. Dann war es alles einfacher. Und jetzt konnte man es endlich machen. Und dann habe ich gedacht, okay, erstmal ist es toll. Ich freue mich schon darauf, Leuten, die sehr lange dabei sind oder auch Leuten, die es gar nicht kennen, dieses Buch in die Hand zu drücken bei Konzerten, weil es, glaube ich, ein tolles Extra ist zu der Musik.
Und ja, aber das ist meine Frage für den Künstler, der diese Worte schon kreiert hat und sie auf der Bühne und im Studio schon so oft vorgesungen hat. Was verändert sich, wenn man nochmal die Texte liest? Du hast ja bestimmt eine Absicht, einen Gedanken dabei gehabt.
Ja, klar. Also früher konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Ich fand das, ich habe alle Songs geschrieben mit der Musik im Ohr oder später ab einem gewissen Punkt bei den Texten immer gewusst, das ist die Musik zu dem Text. Und hätte mich nicht hinsetzen können und die beispielsweise selber lesen, ohne die Musik zu hören oder sie vorzulesen, ohne die Musik zu spielen, konnte ich mir nicht vorstellen. Jetzt aber so, dass der Zeitabstand so groß ist, dass das alles sehr viel leichter fällt. Und ich fand es dann auch interessant, ich fand vor allen Dingen jetzt aber auch interessant, das zu kommentieren, weil ich weiß, dass da ohne dass man jetzt jeden Text auserklären muss, dass man viele Fragen beantworten kann, die immer wieder gestellt werden, ne, zu den Texten. Was wollt ihr eigentlich damit oder was willst du eigentlich damit? Wie ist es dazu gekommen? Und da gibt es halt schon so ein paar Sachen zu verraten oder zu beschreiben, die so ein Buch interessant machen können. Und das haben wir gemacht oder habe ich jetzt diesen Sommer gemacht.
Was auch dieses Buch so besonders macht, du kommentierst, aber du hast auch ein Intro und ein Outro geschrieben und da auf einfache, sehr sympathische Weise erzählst du, was es bedeutet, einen Text zu einem Song zu formen, was zuerst kommt, wie wichtig das ist. Also Songtexte zu lesen, die schon in gesungener Form vorliegen, ist ein bisschen wie das Drehbuch zu einem Film zu studieren, den man schon gesehen hat. Macht eigentlich keinen Sinn, macht dann aber doch wieder Sinn. Also das ganze Summengehäuse um diese, wie viele Songtexte sind ungefähr?
Das sind 100, glaube ich.
100, ja. Da ist schon noch eine Menge Arbeit und auch Herzblut reingegangen, weil es ist sehr offen. Fast ein bisschen wie eine Anleitung für Nachwuchsmusiker. Wenn Sie das durchgelesen haben, wissen Sie viel, was in diesem Business auf Sie zukommt?
Ja, wenn es dann noch ein Business ist und nicht die KI übernommen hat oder so. Also ich weiß nicht, ich kann nur meinen Zugang zur Musik beschreiben und auch zum Texte schreiben und das tue ich da. Es gibt viele andere Konzepte, die erfolgreich sind, zum Beispiel einfach Trial and Error, Leute, die immer Tagebucheinträge quasi vertonen und dann auch 1000 Stücke veröffentlichen anstatt 100 und von denen sind dann auch nur 100 erfolgreich, aber egal. Ne? Also es gibt diese Methode und dann, was ich da beschreibe, ist ja, dass man über das Schreiben oder aus dem Schreiben heraus einen Plan entwickelt, den man dann zu Ende verfolgt, was, glaube ich, ziemlich genau dem Prozess entspricht, wenn man literarischen Stoff quasi in einen Film umbaut, wo man dann kürzen muss und sich immer klarer darüber werden muss, was ist eigentlich wichtig, was nicht. Deswegen, ich glaube, Drehbuch lesen ist das Beste, wenn man verstehen will, wie Filme gemacht werden. und das kann man jetzt wirklich ganz gut vergleichen. Also die Art und Weise, wie ich da hingekommen bin, wird so ein bisschen beschrieben. Und das war ja auch, das war auch mein Ansatz. Also ich wollte jetzt nicht nur einfach biografische Anekdoten zu den Texten packen, die das Ganze nochmal zeitlich irgendwie einordnen, sondern ich wollte auch so ein bisschen vermitteln, wie und ich das gemacht habe und warum. Und das alles so in einer kurzen Form, dass es die Texte nicht erschlägt.
Wie ist das Leben als Künstler geworden, da wo kaum Tantiemen durch so einen Streamingdienst für euch abfallen und gleichzeitig schon wieder die nächste auch Sache auf euch zukommt, dass Texte künstlich kreiert werden können?
Also das sind zwei große Themen. Also zunächst mal muss ich sagen, diese Geschichte der Bezahlung, es ist natürlich immer zu wenig, es bleibt immer zu viel hängen bei Shareholdern und den Leuten, die Struktur hinter den Streamingdiensten sozusagen gehört. Aber es betrifft vor allem junge Künstler, weil wir haben einen Backkatalog, ich mache das seit 30 Jahren und dadurch, dass der gehört wird oder wieder gehört wird, kommt auch Geld rein. Das Problem ist eher, wenn man sein erstes Album veröffentlicht, dann dauert es 10 Jahre, bis man die Aufnahmen dazu über Spotify oder ähnliche Dienste rekuppt hat. Ne? Denn es kommt tröpfchenweise. Und da braucht man dann
Rekupt, also
reingeholt hat.
Reingeholt, ne?
Genau. Und das war zu meiner Zeit so, dass man Vinyl veröffentlicht hat. Es gab keine Konkurrenz durch CD. Und dann war so, die Schallgrenze war so bei 2000. Wenn man 2000 Vinyle verkauft hat, dann war man schon echt gut dabei und hatte auch alle Kosten dran. So. Und das hat man dann meistens innerhalb von einem Jahr gehabt. Und jetzt wartet man 10 Jahre auf diese paar Kröten. So, das ist ein Problem. KI ist wieder ein ganz anderes Problem, weil KI bedeutet ja, dass da ist eine Maschine, die kann lernen, genauso zu schreiben wie ich. Ne? Und die lernt durch meine Materialien, durch mein Lebenswerk. Nicht nur meins, sondern das aller Künstler. Und die kann Tag und Nacht arbeiten und quasi random, was ich eben meinte, mit Trial and Error Sachen raushauen. Und dann muss nur ein Mensch ab und zu mal drauf gucken und sagen, okay, ja, das ist gut. Und dann hat man Ergebnisse. Und das sind alles Sachen, ist eine neue Technologie, die man so in den Griff kriegen muss, dass alle was davon haben und dass es einen Interessenausgleich gibt.
Ist doch unglaublich, das zu denken. Dann bist du, ich nehme an, du bist wirklich unterwegs an so einem Tag und du siehst da was an dem Bahnhof und da dieser Baustoffhandel und dann kommt der Baustoffhandel und da spielt eine Szene, die hat dann aber auch wieder einen Überbau und es geht ums Leben. Und dann kommt so eine blöde KI und schaut sich das 5-mal an und sagt, oh, Spilker, Baustoffhandel, Bahnhof.
Ja, aber das mache ich auch. Dann kann ich der KI keine Vorwürfe machen. Wenn du das Beispiel nimmst, es gibt diesen tollen Song Blue Monday von New Order.
New Order, ja.
Genau, und das ist einfach nur ein Liebeslied. Und einfach nur ein Liebeslied. Es geht darum, dass man sich schlecht behandelt fühlt. Also how does it feel to treat me like you do? Empathie. Und in dem Video zu dem Song sieht man 80er-Jahre-mäßig kalte Kriegsthematik einen Panzer durch die Gegend fahren. Und jetzt hat man sofort diese Connection zwischen, wie fühlt sich das an, in einer Beziehung Ablehnung zu erfahren, und diesen Panzer. Der Panzer wird so ein Bild für dieses Gefühl der Kälte und der Härte. So, das ist mein Baustoffhandel. Ne? Also ich habe das ja auch irgendwo her.
Okay.
Ne? Es ist nicht alles oder kommt nicht alles aus dem Nichts, sondern jeder Künstler arbeitet ein bisschen so, wie eine KI arbeitet. Ne? Man fügt Puzzleteile zusammen, man guckt auch, was haben andere gemacht, optimiert das für sich, greift daraus zurück und baut sich seine eigenen Songs.
Zitierst du nicht selber im Buch Pete Seeger, der sagt, jeder Folksong steht immer auf den Schultern eines anderen Folksongs?
Jeder Autor, ja, jeder Songwriter steht auf den Schultern eines, das hat er gesagt, genau, das stimmt in gewisser Weise. Und bestenfalls ist man sich darüber bewusst.
Die Sterne, die gab es, ich glaube, wo zum ersten Mal ein Personenwechsel kam, 25 Jahre. Und dann hat es sie jetzt in veränderter Form wieder weitergegeben. Ne? Das ist eine ganz schöne Beständigkeit für eine deutsche Popband.
Ja, ich weiß noch nicht, worin die Beständigkeit besteht. Darüber bin ich mir selbst nicht so ganz im Klaren. Also wir haben ja Personalwechsel gehabt. Der Frank Will, unser erster Keyboarder, ist schon 1999 ausgestiegen. Vorher musste sich das ja auch erstmal finden. Wir waren am Anfang zu dritt und so. Irgendwie hat sich ja sowas wie eine Marke gebildet, die natürlich viel damit zu tun hat, dass ich singe und Texte schreibe, aber auch mit dem Sound, den wir erfunden haben und den wir über die Jahre immer weiterentwickelt haben. Oder auch die Herangehensweise an dem Sound. Also wirklich sich bewusst zu machen, wo kommen meine Inspirationen her, um Sachen nachzuspielen, zum Beispiel Bass-Schlagzeugläufe nachzuspielen. Wenn man ein bisschen die Akkorde ändert, merkt das kein Mensch, dass es schon mal in einem anderen Popsong vorgekommen ist und so weiter. Das machen wir immer noch. Und das ist ja auch was mittlerweile in der Popmusik oder ganz allgemein Standard geworden ist, weil, ja, nochmal Hip-Hop als Beispiel oder auch elektronische Produzenten greifen ja auch oft auf Material zurück, dass es da in irgendeiner Form schon gibt. Bestes Beispiel Daft Punk, wo es dann um die Sounds geht. Das ist das, was sich herausgebildet hat und was Beständigkeit hat. Jetzt haben wir seit 2012 eine feste Keyboarderin, Diane Valdez, die ist auch immer noch dabei. Aber die größte und einschneidendste Veränderung für mich war tatsächlich 2018 dann der Weggang von Thomas Wenzel und Christoph Laich, weil wir haben ja quasi angefangen, das alles zu entwickeln. Wir haben sozusagen die Basisarbeit zu dritt gemacht. Und da war das auch gar nicht so wichtig, dass ich die Texte geschrieben habe oder dass ich der Sänger war, sondern wir haben zusammen eine Idee für eine Band entwickelt und die ist ja bis heute da. Ich finde es ganz toll, wie das ausgegangen ist mit den neuen Musikern, mit den beiden Philips aus Köln, also Philipp Jansen und Philipp Thielsch, die auch bei von Spar spielen und große Fans waren von Die Sterne. Es ist ein nahtloser Übergang gewesen quasi und dafür bin ich sehr dankbar. Das war nämlich meiner Meinung nach nicht selbstverständlich.
Und auch darüber schreibst du in dem Buch Ich scheiß auf deutsche Texte. Also das ist das Wunderbare. Es ist eigentlich auch ein bisschen Band-Biografie drin, viel über dich. Also du lässt den Leser da sehr weit rein, immer mit dem Ausgangspunkt dieser Songtexte. Als dieser erste Bruch in der Geschichte war, als den zwei ausgestiegen sind und die Keyboarderin auch noch stärker dazu kam, danach habt ihr euch stärker in die elektronische Musik auch verliebt. Das war eigentlich ganz gut, dass mit dem personellen Wechsel auch wirklich ein Soundwechsel kam.
Ja, wir haben ja immer schon mal mit der Elektronik, also ich meine, es ist ja sowieso, auch wenn man analoge Geräte benutzt, sobald man Echo benutzt, das ist elektronisch. Ich weiß nicht, also für mich ist die Grenze immer so ein bisschen fließend, das wollte ich damit sagen. Mhm. Also wir haben in den 90ern schon so einen Song wie Untergeiern 2 gemacht, der mehr so Remix-Charakter hat als Rockband-Charakter. Und das kam immer mal wieder, weil das Interesse daran da war. Von Anfang an, erst für Sampling, also als die längeren Sampling-Zeiten erschwinglich wurden und dann später für so bestimmte elektronische Soundeffekte, die man halt mit analogen Mitteln nicht erreichen konnte. Das zieht sich wie ein roter Faden durch, aber wir haben, na klar, selbstverständlich haben so Personalwechsel einen Einfluss darauf, wo der Fokus dann jeweils ist.
Ein Hit, könnte man sagen, von Die Sterne, nämlich Du musst gar nichts. Und ich muss sagen, als ich den das erste Mal höre, also man spricht ja auch von so einem Hinhörer, aber das war der wirklich. Der lief mal im Radio, ihr seid eigentlich keine typische Radioband und der ist auch so unstrukturiert. Ja, da spricht diese Stimme, was man alles nicht machen muss. Dann kommt so ein halber melodischer Chorus, ja, und der Song nimmt einen sofort mit und war für mich damals, und ich nehme an, für ganz viele, so eine Befreiung. Der hat einem so eine Last genommen und da ist Sprache und Songtext auch das, was sie im besten Falle tut, ja, dass sie eine Botschaft vermittelt, ein Gefühl. Ich muss das alles nicht machen in meinem täglichen Trott. Es gibt andere und gerade dieser Sänger, der dir auch sagt, eigentlich müssen wir viel von dem Mist, den wir jeden Tag machen, gar nicht machen.
Das war, glaube ich, einfach in dieser Pandemiephase eine enorme Entlastung. Ich nenne den Song ja auch immer eine Entlastungsfantasie. Ne? Also man lebt ja eigentlich auch so, dass man ständig sich kontrolliert, das eigene Verhalten kontrolliert aufgrund von Zielen, die man sich selber setzt. Das ist ja auch vernünftig. Ne? Also es macht das Leben macht auch keinen Spaß oder man würde auch depressiv werden, wenn man das nicht tun würde. Aber gerade in dieser Pandemiezeit war es eben so, dass dass vieles durcheinander gekommen ist und man plötzlich zum einen vieles musste, aber zum anderen auch nicht mehr konnte. Und ich glaube, das hat den Song so erfolgreich gemacht. Also für mich war es eine Improvisation mit diesem Gedanken.
Der hat auch nicht lange gedauert, zu Texten zu komponieren, habe ich irgendwie
gelesen. Nee, ja, ich habe ziemlich lange dran gearbeitet und habe alles wieder zurückgenommen, weil ich gemerkt habe, dass die erste Improvisation die beste Version von dem Text war, die man machen konnte. Weil
mein Professor an der Universität damals schon immer gesagt, der erste Zugriff ist meist der beste.
Ja, nicht immer, aber in dem Fall geht es, glaube ich, auch darum, dass Form und Inhalt dann zusammenkommen. Ne? Also ein perfekt geschmiedeter Songtext wäre an der Stelle falsch gewesen, denn er hätte ja das konterkariert, was die Worte sagen. Insofern, also ja.
Wie sind die Leute auf dich zugekommen nach diesem Text? Du hast mir aus der Seele gesprochen oder wie waren die Reaktionen?
Ja, also man merkt das bei Konzerten, dass einfach die emotionale Reaktion stärker ist als bei anderen Songs. Also es kommt der erste Akkord und alle so also das, was man so kennt. Das Tollste, was ich an Reaktionen erlebt habe, war neben einem Auftritt in Berlin in der, wie heißt die große Bühne? Nicht die Wuhlheide, sondern das Amphitheater.
Auf der anderen Seite. Die Waldbühne.
Die Waldbühne, genau. Da war auch so eine Veranstaltung zum Pandemiebedingungen, also die nicht ganz voll, aber das war so, wir haben da einen enormen, also bei dem Song sind alle so wow. Ja. Und dann war das eine ziemliche Kulisse mit da nur 5000 Leuten, aber immerhin. Das Schönste war aber, sind Texte, Dialog auf der YouTube-Seite zu einem Video, das es zu dem Song gibt, wo Leute beschreiben, wie Martin Kretschmann, also Konsole, den Song gespielt hat um 3 Uhr morgens auf einem Festival irgendwo in Süddeutschland und alle so, oh, das war der größte Moment in meinem Leben. Ich konnte das so nachvollziehen. Ich wäre gern dabei gewesen, hätte sowas mal erlebt, wie mein eigener Song so solche Emotionen auslöst. Denn das ist was jeder vielleicht schon mal erlebt hat mit irgendeinem anderen Song oder mit einer Musik. Und das ist so ein Moment, der ist nicht wiederholbar. Ne? Und das hätte ich gerne erlebt. Aber auch wenn ich nicht dabei war, hat mich diese Beschreibung sehr gefreut.
Du bist jetzt nicht einer, der viele Liebeslieder schreibt. Und wenn, dann war da auch so, lass uns jetzt nicht von Liebe reden. Also es ist eher so ein Anti-Liebes-Song. Also da findest du deine Themen weniger.
Das hat damit zu tun, dass ich große Hochachtung habe vor Leuten, die aus dem Thema noch was rausholen, denn das ist schwer. Das ist ein Minenfeld der Plattitüden, weil quasi jede Metapher, die jemals sich überlegt worden ist, zu Liebesbeziehungen schon mal verwendet worden ist. Es gibt ganz wenige, die das gut können. Ich nenne mal Lily Allen als Beispiel, weil die auch super böse ist. Ich finde Mitski zum Beispiel oder Lana Del Rey.
Song von Lily Allen?
Ja, Smile zum Beispiel. Das wird Smile. Immer unterschätzt, was das für ein böses, kleines, meines Miststück von einem Song ist. Ne? Das wird immer so ein netter, gute Laune, London-Pop und so. Nee, nix.
Weil ich weiß, schreibt sie, glaube ich, auch die Texte selber und das macht sie wirklich auf den Punkt. Und wie du sagst, da ist auch manchmal eine Boshaftigkeit drin, eine Verschmitztheit, ein an sich heranlassen. Eigentlich alles, was Popmusik in einem guten Falle wirklich mit einem Liebessong oder einem, der auch weit denkt in der Liebe, alles erfüllen kann, erfüllen sollte. Aber du sagst, da will ich mich in die Plattitüden nicht noch eine weitere reingeben.
Ich hab Respekt davor. Ich gar nicht so, also wenn mir das gelingt, großartig. Ich finde, Alles, was ich will, ist ein Liebeslied, jetzt auf dem letzten Album von Die Sterne. Auch ein sehr schönes. Und das ist aber, ich finde es recht schwer, also es ist recht selten, würde ich sagen, dass man eine Herangehensweise oder ein Bild findet, was auch wirklich funktioniert und das ja nicht böse ist. Also dieses, was Lily Allen macht, was Mitski macht oder auch Father John Misty oder so Leute, das ist im Grunde auch schon wieder so ein Strickmuster. Also das würde ich auch noch machen können. Das ist nicht unbedingt die Sterne, aber dann weiß man, okay, man muss einfach nur eine Portion Bosartigkeit in den Kitsch reinwerfen und dann ist alles wieder möglich.
Du suchst und findest hingegen Themen, das finde ich ganz toll. Wenn es nach Irland geht und da hat man einen verregneten Sommer und ich glaube, du singst irgend sowas, lass die anderen doch alle in den Süden fahren. Und das finde ich eine großartige Gegenbewegung. Gerade wenn wir jetzt in Hamburg hier auf den Regen rausschauen, passt es auch. Also du würdest auch eher mal einen Urlaub im verregneten Norden suchen?
Naja, das Bild ist ja, wenn man über das Wetter redet, wie in dem Song, das ist ja auch ein Beziehungslied, dass man über das Wetter redet, weil man über was anderes eigentlich nicht reden kann, was einen wirklich viel mehr belastet. Das ist das Schöne an diesem Trick, den ich habe das verglichen mit Baccarat, dieses ich suche sowieso keinen Partner, kann man sich nur anstecken und so weiter. Ja, also das sind so Tricks aus der Musikgeschichte. Ich persönlich, weil ich so viel Zeit in verregneten Norden und kalten Gewässern verbringe, reise ich ganz gerne mal in den Süden.
Okay, gut. Da gibt es auch die Gegenbewegung, wie überhaupt viele deiner Songs von Paradoxien leben. Ne? Also da wird das eine hingemalt und dann kommt fast im selben Satz wirklich so ein Gegenteil. Aber man wird auch nicht ganz allein gelassen zwischen Paradoxien, sondern die Songs haben oft eine Aussage. Und wenn man jetzt dein Buch liest mit den kommentierten Songtexten, dann fügt sich da auch wieder noch mehr zusammen. Ah, so habe ich mir das gedacht, so hat er sich das auch gedacht oder anders gedacht, der Frank Spilker. Ist das nicht ein bisschen auch etwas, wo Musiker dann gefragt werden, worum geht es in dem Song? Und dann sagen die, na, hör dir den Song an, dann wirst du schon wissen, da bin ich dann nicht mehr für zuständig, sondern muss es jeder selber. Und du gibst jetzt aber doch einen Leitfaden für deine Songs an die Hand.
Ja, aber auch nur in dem Sinne, dass ich sage, oder so viel verrate, wie dass letztendlich der Song im Kopf des Hörers erst zusammengebaut wird und dass das auch die interessantere Version ist. Also ich bin eigentlich dagegen, immer sich zu viel Gedanken darüber zu machen, was hat der Künstler jetzt wohl gemeint oder gedacht. Viel, viel mehr oder viel demokratischer ist eigentlich und viel moderner ist die Haltung zu sagen, okay, wenn das bei mir ankommt oder wenn das bei mir Gefühle auslöst, muss es ja irgendeinen Grund haben. Welche könnten das sein? So, dass man gar nicht immer so die Lehre oder die Weisheit daran sucht von dem Genieautoren oder so. Das finde ich ohnehin ein recht altertümliches Verständnis von Kunst.
Deine Texte sind oft sehr politisch, ohne je pragmatisch zu sein. Aber eine Politik wird schon angesprochen. Also da, ich glaube, es geht auch mal um eine Demo und alle möglichen Sachen. Da hast du aber auch eine ganz eigene Art entwickelt, mit dem Alltag der Politik, die uns in diesen Tagen wahrscheinlich alle mehr bewegt, denn je umzugehen.
Ja, es ist ein großes Fass. Ne? Wie geht man mit politischen Themen um, die als politisch angesehen werden? Also ich denke ja, das Dasein an sich hat eine politische Dimension. Wir sind soziale Wesen, wir formen eine Gemeinschaft und das ist Politik. Also man will irgendwie mitbestimmen und Werte definieren. Zum Beispiel. Darum geht es erstmal, finde ich jetzt ganz konkret, bei der Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus, ja, wo es meiner Meinung nach im Kern darum geht, dass man so eine Wertewelt, die noch aus der Zeit des Westfälischen Friedens stammt, ja, also Nicht-Einmischung, wir sind wir und so weiter, abzugrenzen von moderneren Ansätzen, die mit Hegel vielleicht zu tun haben und dem deutschen Idealismus, ohne gleich Marxist zu sein oder so, auf jeden Fall eine Akzeptanz der Tatsache, dass die Welt komplexer geworden ist, dass wir in ganz anderen Abhängigkeiten leben, als zur Zeit des Westfälischen Friedens, wo diese Scheißpartei sich gedanklich aufhält. Und ich finde, das ist wichtig zu sagen und immer wieder zu betonen in der Kunst. Das ist vielleicht wichtiger, Bilder zu finden, die das auch klar machen, als sich direkt einzumischen und dadurch immer sowas Bevormundendes zu haben, ne? Zu sagen, die sind doof, wähl die nicht, sondern irgendwie, lieber die Frage zu stellen, in was für einer Welt möchtest du leben? Wie möchtest du mit den Herausforderungen der Moderne umgehen?
Also wenn ich es auch richtig verstehe, wir haben vorhin über Rio Reiser gesprochen, den du sehr schätzt, aber es ist nicht die Zeit, dann wirklich plakativ mit der Politik umzugehen. Zum Beispiel von einem Song, der in den 70er Jahren Sinn gemacht hat, Keine Macht für niemand, berühmtes Lied von Tonstein Scherben, nicht die Sprache von Die Sterne und auch nicht die Möglichkeit oder auch nicht die gute Idee, so dogmatisch damit umzugehen.
Ja, wobei man bei diesem Song speziell auch immer die Geschichte dazu erzählen muss, dass es ein Theaterprojekt war eigentlich. Es ging um Jugendliche, es waren Jugendliche, was nicht, Auszubildende, glaube ich, mit denen dann ein Theaterprojekt gemacht haben, aus dem diese Parolen stammen. Das ist ganz lustig, die Geschichte von der Platte, weil das wird sozusagen als der Kern von Tonstein Scherben angesehen. Ist ja auch geworden, das ist eine sehr politisierte Band, aber das war erstmal schon so Rollenprosa und damit auch so übertrieben von der Wortwahl. Ich finde Rio ja vor allen Dingen an den Stellen stark, wo er sowas schreibt, wenn die Nacht am tiefsten ist, ist der Tag am nächsten, weil es eben so persönlich ist, ne? Weil man, dann ist man so in dieser Wolfsstunde, in dieser Angstsituation in der Nacht, wo man
Sprache,
da nichts mehr glaubt.
Zu dieser Sprache hat er auch erst später gefunden, ne? Da muss man sich erstmal ein bisschen entwickeln. Also am Anfang war das plakativ, aber wenn die Nacht am tiefsten ist natürlich ein Song, wie du sagst, wo er sehr viel von sich hergibt.
Es ist sehr, sehr persönlich und es ist nicht diese Sloganhaftigkeit, sondern ich glaube, der Song ist deshalb so wichtig und erfolgreich, weil er im Subtext dieses ganze Außen mitdenkt, ohne das zu erzählen. Und das ist das, worum ich, glaube ich, mich auch bemühe hauptsächlich.
Genau, wo du dich bemühst, und ich glaube, kein anderer in Deutschland hat solche Texte geschrieben, das Elend kommt von hier und dann kommt so die Gegenstimme und nicht aus Sachsen und es geht dann immer so weiter. Und dieser Text ist, glaube ich, entstanden lange bevor diese große AfD-Debatte, wie wir sie jetzt haben, im Raum steht, ne?
Naja, das ist 2016, glaube ich, nicht erschienen, aber geschrieben in der Flüchtlingssituation, der Debatte, und das waren ja auch schon, das waren ja genau diese Themen. Also das, als könnte man irgendwie so eine Insel der Glückseligen verteidigen gegen das böse Außen. Die Gedankenwelt hat sich ja nicht groß geändert seitdem. Deswegen passt der Song wieder sehr gut, leider.
Ja, leider passt er wieder sehr gut. Und auch da wieder ein Song, wie kommen da die Leute auf dich zu, wenn du so einen Text schreibst? Weil der schafft es ja, über diese Sachen sehr konkret nachzudenken, aber gleichzeitig viele Zwischentöne zu lassen und auch mal weiter zu denken. Da ist eben nichts plakativ.
Ja, ich hoffe eben auch, das hoffe ich auch. Also darum bemühe ich mich, wie gesagt, im Geist von Rio und auch anderen Leuten, die das gut gemacht haben. Aber wie das schafft, ich weiß gar nicht, ob er es gut schafft. Also ich bin, bei dem Song hätte ich mir eigentlich noch mehr Erfolg gewünscht, als er hatte. Vielleicht kommt das noch. Da muss man dann aber auch manchmal auch sagen, vielleicht und leider, aus den falschen Gründen, ich weiß es nicht. Also das Thema ist nicht schön, aber es geht ja nicht weg.
Gerade ist ein Best-of, Die Sterne-Album erschienen. Du hast eine Menge um die Musik herum gemacht, also diese Hörspielserie. Wer kommt denn auf so eine Idee, eine vierteilige Hörspielserie zu machen, die sich über das Verhältnis von Mensch und Tier in lauter Rollen auslebt?
Ja, ich. Das hat sich so, das ist eine ganz alte Idee. Ich habe ganz lange diese Songs in der Schublade gehabt. Ich glaube, ich habe Ende der 90er schon angefangen, das zu sammeln. Und habe mir gedacht, okay, das kommt für Die Sterne nicht in Frage. Dieses Fabelbilder oder sowas oder mit den Mitteln der Fabel zu arbeiten. Also da braucht man so einen ganz eigenen Kontext, einen ganz eigenes Setting. Und da wurde mir irgendwie klar, es könnte ja ein Hörspiel sein. Es sollte eigentlich noch viel musikalischer sein. Es ist in einem Hörspiel dann relativ wenig Musik, weil der Text so viel Platz gebraucht hat. Das war mehr oder weniger ein Unfall aus meiner Sicht. Ich habe dann viel zu viel geschrieben. Das hat natürlich damit zu tun, das war mein zweites Hörspiel, ich habe nicht so die Wahnsinnserfahrung und man muss sich dann ja immer irgendwie den Formaten auch so anpassen. Ich finde, es hat eine lange Tradition und man kann über das Bild der Tiere kann man einerseits Charaktereigenschaften sehr gut transportieren und andererseits auch so Ausgrenzungsmechanismen, Vorurteile und was alles also unter Menschen eben passiert. Das ist, glaube ich, ziemlich schnell klar in dem Hörspiel auch, dass es nicht wirklich um Tiere geht, sondern was Menschen miteinander anstellen, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, das sind ja nur Tiere.
Mhm. Deine Frau ist die Journalistin Rebecca Spilker. Du hast zwei Kinder. Ich nehme an, die sind so alt, dass sie vielleicht gerade noch zu Hause leben, aber ausgezogen sind. Der Text, der Palast ist leer, deutet an, dass sie ausgezogen sind. Ein Best-of-Album von Die Sterne ist erschienen. Da ist schon jede Menge in einem Best-of-Album immer Retrospektive drin, aber die kann man dann auch leisten. Wo stehst du im Frühjahr 2024?
Das ist eine interessante Frage, die ich mir natürlich stelle, wenn ich neue Texte schreibe oder jetzt auch zurückblicke vielleicht beim Schreiben. Ich bin der Meinung, dass es mit den Rückblicken auch irgendwann gut ist, weil das sind ja auch genug Sachen, die aus der Zeit heraus geschrieben worden sind und das gut dokumentieren. Und ich finde nicht, dass das Leben uninteressant wird, nur weil man nicht mehr in der Findungsphase ist, so eine juvenilen Findungsphase, die den Anfang natürlich meiner Karriere ausgezeichnet oder ausgemacht hat, oder bei den meisten. Ich finde es toll, dass es mittlerweile so ist, dass man auch nicht mehr davon ausgeht, dass das Altern ein Grund wäre, von Popmusikkultur umzusatteln auf irgendwas Ernsthaftes. Das ist, glaube ich, nicht mehr so, und da bin ich ganz dankbar. Das heißt, ich darf jetzt gesellschaftlich, mit gesellschaftlicher Unterstützung und Segen des Papstes sozusagen weiter Rockmusik machen. Das freut mich sehr.
Der Roman, dein Debütroman, der liegt 10 Jahre zurück. Mhm. Lautet, es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen. Gibt es einen zweiten?
Ich arbeite ja immer wieder an Texten. Bisher sind nur die Hörspiele dabei rumgekommen. Was mich zuletzt wieder 5 Jahre zurückgeworfen hat, war die Auflösung und Neugründung der Band, weil ich habe die ganze Zeit Texte in der Mache und ich hoffe, dass es jetzt demnächst wieder dazu kommt.
Wenn du sagst Auflösung der Band, fällt mir gerade nochmal ein, dass wir vorhin über die Pandemie gesprochen haben. Du hast über die Pandemie gesprochen. Die wird jetzt oft so als etwas, was gewesen ist, angeschaut. Ja, die ist vorbei. Ich habe mich aber auch mit Menschen unterhalten, die sagen, das hat so eine Zäsur gegeben, die Welt ist nicht mehr die gleiche danach. Wie empfindest du das?
Ja, für mich persönlich von der Arbeitsweise und so weiter oder was meinen Berufsalltag ausmacht, ist das so. Es ist nicht mehr dasselbe, ich arbeite jetzt in ganz anderen Zusammenhängen. Und eben 2018 war es auch so, dass da erstmal nichts war. Also da war mindestens ein halbes Jahr das Gefühl, okay, ich bin alleine. Diane ist noch da in Berlin und spielt auch noch gern mit. Aber
ist die Keyboarderin, ne?
Die Keyboarderin, genau. Aber es gibt kein funktionierendes Bandgebilde mehr. Und das ist dann ja zum Glück recht schnell wieder gekommen, konnte ich natürlich nicht ahnen, aber das hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet, ja.
Gott sei Dank, dass du da auch auf der anderen Seite wieder rausgekommen bist. Ja. Also wie du sagst, das kostet viel Kraft und dann kommt aber die Band wieder zusammen, kommen wieder Texte zusammen. Ja. Lass mich zum Ende unseres Gesprächs hier beim Café nochmal fragen, wenn du diese Texte so wunderbar nochmal bebildert hast im metaphorischen Sinne, Texte dazu geschrieben hast, Kommentare. Hattest du Angst als Autor dieser Texte, dass du denen auch ein bisschen die Magie nimmst, indem du die erklärst und dann auch nicht mehr so mystisch dahinstehen, was hat der mit dem Song gemeint, sondern dass man jetzt einfach viel weiß, dass du auch viel Preis gibst dadurch?
Ich habe nicht das Gefühl, so wahnsinnig viel Preis gegeben zu haben, weil ich glaube, was Leute mal wissen wollen, wo kommt die Idee konkret her, welche konkrete Erinnerungen verbindest du, hast du da verarbeitet, ne? Also diese konkreten Geschichten, davon habe ich relativ wenig erzählt und ehrlich gesagt auch, weil ich mich daran gar nicht mehr erinnere bei den meisten Stücken. Ne?
Also dann ist das so ein bisschen aus diesem Bereich, den du, glaube ich, auch irgendwo beschreibst, man darf nicht dogmatisch sein, also wenn man was vermitteln will, dann macht man das durch geschickte Verführungskunst.
Richtig, durch Fragen stellen und durch Andeutungen, das ist viel, viel wirksamer als alles auszuerzählen.
Mhm. Gibt 2 Konzerte im Sendegebiet, die müssen jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall genannt werden, nämlich am 21. März in Dresden im Beatpool, glaube ich, und am 14. März bereits kommen die Sterne, spielen in Leipzig im Conne Island. Willst du was zu den Konzerten sagen? Ihr macht jetzt nicht eine Riesentour, also schon sehr ausgewählt.
Keine Riesentour, aber wir spielen schon in den Orten, die wir lieb gewonnen haben über die Jahrzehnte. Und wenn man etwas weiter reisen will, kann man auch noch nach Berlin oder Hannover kommen. oder Nürnberg. München ist diesmal nicht dabei, aber es sind schon ein paar Tage Tour und ich freue mich sehr drauf.
Mir ist noch zu sagen, ach so, das gibt ja das Buch, ich scheiß auf deutsche Texte. Warum eigentlich? Also das ist so eine typische Spilker, leichte Umdrehung, ich will nicht sagen Provokation.
Naja, ich glaube, es funktioniert schon allein deshalb, weil ich das gefragt werde. Ne? Also die Frage stellt sich von allein, ein Buch mit Songtexten auf Deutsch, wieso heißt das so? Und damit hat man ja quasi schon gewonnen.
Dieses Gespräch mit Frank Spilker im MDR Kulturcafé, das können Sie in der ARD Audiothek hören, als Podcast, jederzeit. Und ich bedanke mich fürs Gespräch. Werde dieses Buch nochmal studieren, hat mir sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf die Konzerte.
Vielen Dank, ich freue mich auch und danke für das Gespräch.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.